NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Spanien und Portugal haben ein erhebliches Haushaltsdefizit aufgehäuft, das ist bekannt, aber die EU-Kommission, die will ihnen die Strafen erlassen. Der Attentäter von Ansbach wurde möglicherweise von einer anderen Person gesteuert, davon gehen die Ermittler jetzt aus. Im kurdisch bewohnten Nordsyrien hat der IS schwere Anschläge verübt und Hillary Clinton ist jetzt offiziell Präsidentschaftskandidatin der Demokraten in den USA. Dazu auch unser Kommentar. Vor 2 Wochen hatten die EU-Finanzminister ein Bußgeldverfahren gegen Spanien und Portugal in Gang gesetzt. Der Grund? Beide Länder haben die Defizitgrenze überschritten. Nach dem Euro-Stabilitätspakt darf die jährliche Neuverschuldung nämlich maximal 3% betragen. Allerdings mussten Defizitsünder bisher noch nie Strafen zahlen. Und auch Spanien und Portugal bleiben jetzt möglicherweise solche Strafen erspart. Aus Brüssel, Kai Küstner.
Die Haushaltssünder sollen ungestraft davonkommen, vorerst jedenfalls. So lautet die Empfehlung aus Brüssel. 3 Auswahlmöglichkeiten hatte die EU-Kommission. Spanien und Portugal eine saftige, eine abgeschwächte oder eben gar keine Geldstrafe aufzubrummen. Sie entschied sich für die 0-Euro-Variante. Beide Länder haben es mit großen sozialen Herausforderungen zu tun. Obwohl Jobs geschaffen werden, ist die Arbeitslosigkeit vor allem unter Jugendlichen immer noch zu hoch. Viel zu viele Menschen spüren noch nichts von der wirtschaftlichen Erholung. So lautet einer der von EU-Kommissionsvize Dombrovskis angeführten Gründe dafür, warum man Spanien und Portugal mit Bußgeldern verschonen möge. Dessen Kollege und Währungskommissar Pierre Moscovici trug neben dem wirtschaftlichen Argument, dass man den zarten Aufschwung in den Ländern nicht abwürgen wolle, noch ein anderes vor, die EU-Skepsis nämlich. Wir befinden uns in einer Zeit, in der die Menschen an Europa zweifeln und in der wir vorsichtig sein müssen, wie die Regeln und deren Durchsetzung aufgefasst werden. Heißt also im Klartext, wenn bestimmte Länder mit harten Strafen belegt werden, dann hat die EU bald noch mehr Feinde. Doch es gibt auch das Gegenargument. Wenn die Europäer auch weiter nicht auf die strikte Einhaltung ihrer Regeln pochen, dann macht bald jeder in der EU, was er will. So lautet es. Der CSU-Abgeordnete im EU-Parlament Ferber jedenfalls nennt die Entscheidung in Brüssel feige, was der EU-Währungskommissar naturgemäß anders sieht. Wir verbinden bei unserem Beschluss Glaubwürdigkeit mit der Intelligenz, die darin besteht, das Wachstum zu fördern. Bis Mitte Oktober sollen nun Portugal und Spanien Pläne vorlegen, wie sie ihre klaffenden Haushaltslöcher stopfen wollen. Dass die Länder wegen des Minus in der jeweiligen Staatskasse völlig ungeschoren davonkommen, ist nicht sicher. Die EU-Hauptstädte müssen den Vorschlag der Kommission nämlich noch bestätigen. Zum anderen droht den Sündern nach wie vor, dass für sie vorgesehene Unterstützungsgelder der EU eingefroren werden. Das hat die Kommission empfohlen. Entschieden wird frühestens im September. Wir werden den formellen Beschluss fassen, wenn wir uns, wie vorgesehen, mit dem EU-Parlament beraten haben. Aber klar ist, dass die Kommission einen harten Vorschlag machen wird, kündigte Kommissionsvize Dombrovskis an. Auch wenn es über den eigentlichen Befund keine Diskussion gibt, nämlich dass Spanien und Portugal mit ihren Haushaltslöchern die von der EU vorgesehenen Grenzwerte deutlich übersteigen. Über die Schärfe des Vorgehens dagegen dürfte weiter heftig gestritten werden. Noch nie ist nämlich in der Geschichte des Stabilitätspakts eine Strafe verhängt worden. Europa werde langsam unglaubwürdig, mahnen deshalb die einen. Die anderen aber erinnern daran, dass auch Deutschland ja einst gegen die EU-Haushaltsregeln verstoßen habe und Frankreich das noch immer tue. Beide seien nie belangt worden.
Über den mutmaßlichen Selbstmordattentäter von Ansbach sind neue Details bekannt geworden. Im vergangenen Jahr hat ein Psychiater oder Psychologe den Syrer begutachtet und festgehalten, er habe nach dem Tod seiner Frau und seines 6 Monate alten Sohnes nichts mehr zu verlieren. Außerdem hat die Polizei ermittelt, dass der Mann bis kurz vor dem Anschlag mit einer anderen Person intensiv gechattet hat. In anderen Worten, die Tat wurde möglicherweise von außen gesteuert. Einzelheiten von Inga Pflug.
Es ist ein Chat, der den Verdacht um eine Verbindung zur Terrormiliz Islamischer Staat momentan wieder befeuert. Nach der Auswertung seiner Handys steht fest, der 27 Jahre alte Syrer stand bis unmittelbar vor dem Anschlag in Kontakt zu einer noch unbekannten Person. Und diese hatte laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann wohl direkten Einfluss auf die Geschehnisse in Ansbach.
Aus diesem Chat lässt sich entnehmen, dass hier ein anderer Mensch, egal wo der sich zum Zeitpunkt des Telefonats, des Chats aufgehalten hat, schon ganz maßgeblichen Einfluss auf das Agieren dieses Täters genommen hat. Der Chat endet unmittelbar wohl vor dem Attentat.
Ob es sich bei dem noch unbekannten Chatpartner um eine Verbindungsperson zur Terrormiliz Islamischer Staat gehandelt haben könnte, ist noch nicht erwiesen, weshalb Bayerns Innenminister auch noch nicht von einem eingeschleusten IS-Terroristen sprechen möchte. Doch die Ermittlungen haben auch Hinweise zutage gefördert, dass das Attentat in Ansbach möglicherweise noch vergleichsweise glimpflich ausgegangen ist, weil vielleicht etwas schief ging.
Es gibt aufgrund der ganzen Zeugenaussagen des Geschehens und übrigens auch des Chatverlaufs in der Tat Fragen, ob das in dem Moment jedenfalls von ihm beabsichtigt war, in dieser Minute die Bombe zu zünden. Das muss alles auch weiter nachvollzogen und ermittelt werden.
Und zu diesen Ermittlungen dürfte nach wie vor auch das Geldbündel gehören, das am Tatort gefunden wurde. Woher es kommt und auch mit welchen Mitteln die Bombenbestandteile finanziert wurden, all diese Fragen sind noch immer ungeklärt, nähren aber den Verdacht auf Hintermänner. Joachim Herrmann.
Wenn man die Kosten der Materialien für die Bombe sieht, die Kosten der Materialien für mögliche weitere Bomben, die in der Unterkunft des Täters gefunden wurden, wenn man diese Geldbeträge in bar gesehen hat, dann ist es unwahrscheinlich, dass das allein aus dem, was ein Asylbewerber in Deutschland als Taschengeld bekommt, bezahlt werden kann.
Gleichzeitig rücken Fragen nach möglichen Pannen bei der psychologischen Betreuung des Mannes weiter in den Fokus. Der Syrer war nach 2 Selbstmordversuchen bis Mai 2015 stationär im Bezirksklinikum Ansbach untergebracht. Anschließend wurde er in einem psychosozialen Zentrum für Flüchtlinge und Folteropfer in Lindau therapiert. Doch nach ARD-Informationen soll diese Therapie dann ausgesetzt worden sein. Der Grund: Es war nicht klar, ob die Kosten für eine Weiterführung der Therapie bewilligt werden. Und das, obwohl ein Gutachter dem Mann zuvor einen extremen Geist bescheinigt hatte und zu einem erschreckenden Schluss kam.
Es ist ihm durchaus zuzutrauen, dass er selbst seinen Selbstmord noch spektakulär in Szene setzt. Er hat nach dem Tod seiner Frau und seines 6 Monate alten Sohnes nichts mehr zu verlieren.
Inga Pflug berichtete. Bei dem Attentat gestern in Saint-Étienne-du-Rouvray in Nordfrankreich, da darf man davon ausgehen, dass es Religionen gegeneinander aufbringen sollte. Denn die Täter haben ja einem Priester in einer katholischen Kirche die Kehle durchgeschnitten. Und damit gebrüstet hat sich dann der selbsternannte Islamische Staat. Genau deswegen hat Frankreichs Präsident François Hollande heute Vertreter der Glaubensgemeinschaften in Frankreich zum Gespräch eingeladen. Aus Paris, Kerstin Gallmeier.
Das Ziel sei gewesen, die Gesellschaft zu spalten und einen Krieg der Religionen zu provozieren, hatte Premierminister Valls nach dem Anschlag auf eine Kirche in Nordfrankreich erklärt. Deshalb wollte Präsident Hollande ein demonstratives Zeichen gegen den Hass und für den Zusammenhalt setzen. Am frühen Morgen hatte das Staatsoberhaupt die Vertreter der verschiedenen Glaubensgemeinschaften im Élysée-Palast empfangen. Die Religionsvertreter zeigten Einigkeit nach der Ermordung des katholischen Priesters im nordfranzösischen Saint-Étienne-du-Rouvray durch mutmaßlich islamische Terroristen. Wir können uns nicht in das politische Spiel des sogenannten Islamischen Staats hineinziehen lassen, der die einen gegen die anderen aufhetzen will, die Kinder einer Familie.
Les enfants d'une même famille,
forderte der Pariser Erzbischof Kardinal André Ventrois nach dem Treffen. Der Rektor der großen Moschee in Paris, Dalil Boubacar, drückte die Solidarität der Muslime in Frankreich aus. Sie fühlten tiefe Trauer. Es ist eine Tat, die nicht zum Islam gehört. Eine Tat, die alle Muslime in Frankreich verurteilen und auf nachdrücklichste Weise ablehnen. Boubacar sprach sich darüber hinaus für eine Reform der muslimischen Institutionen in Frankreich aus, zum Beispiel für eine deutlich aufmerksamere Ausbildung von Geistlichen. Die Religionsvertreter forderten aber auch einen besseren Schutz ihrer Kirchen, Synagogen und Moscheen. 10.000 Soldaten, die seit den Anschlägen vom Januar 2015 im Rahmen der Antiterroroperation Sentinelle auf dem französischen Boden im Einsatz sind, schützen unter anderem 700 jüdische Schulen und Gotteshäuser und rund 1.000 Moscheen und andere sensible Orte. Die Soldaten sollen nun noch stärker im ganzen Land eingesetzt werden, sagte Innenminister Cazeneuve nach Beratungen des Verteidigungsrats. Zum 5. Mal seit dem Anschlag von Nizza hatte Präsident Hollande sein Sicherheitskabinett am Vormittag einberufen. Cazeneuve kündigte außerdem an, dass über 50 geplante größere Veranstaltungen, die im Sommer in Frankreich stattfinden sollen, verstärkt geschützt werden.
C'est donc en plus.
Zusätzlich zu den Sicherheitskräften, die ohnehin im Land verteilt sind, werden fast 23 22.500 Polizisten, Gendarme, Soldaten und Reservisten, die auf dem nationalen Boden im Einsatz sein werden, den sicheren Ablauf dieser Veranstaltungen schützen. Wenn die Sicherheit nicht ausreichend gewährleistet werden könne, könnten Veranstaltungen auch abgesagt werden.
Aus Paris war das Kerstin Gallmeier. So verheerend und menschenverachtend die Anschläge des sogenannten Islamischen Staates in Europa sind. Wir sollten darüber nicht die Opfer vergessen, die beispielsweise in Syrien oder im Irak aufs Konto der Terrormiliz gehen. Heute hat sie in Qamishli im Norden Syriens zugeschlagen. Dort wohnen besonders viele Kurden und es sind vor allem kurdische Kämpfer, die erfolgreich gegen den IS vorgehen. Einzelheiten von Anna Almeling.
Schwarzer Rauch steigt aus den Trümmern auf. Von den Gebäuden, die hier einmal standen, sind nur noch ein paar Mauern übrig. Die Straße liegt unter Geröll begraben. Ein paar verkohlte Autos ragen heraus. Rettungskräfte versuchen, Opfer zu bergen. Doch für viele Menschen in der kurdischen Stadt Qamishli kommt jede Hilfe zu spät. Gleich zwei Sprengsätze waren am Morgen kurz hintereinander explodiert. Ganz in der Nähe eines Quartiers der kurdischen Sicherheitskräfte und eines Justizgebäudes im Westen der Stadt. Augenzeugen berichten von einem mit Zündstoff beladenen LKW, der in die Luft geflogen sei. Der zweite Anschlag soll von einem mit Sprengstoff beladenen Motorrad ausgelöst worden sein. Mindestens 44 Menschen wurden offiziellen Angaben zufolge mit in den Tod gerissen. Mehr als 140 weitere verletzt. In einer Botschaft im Internet bekannte sich die Terrororganisation Islamischer Staat zu der Tat. Die Dschihadisten sind für Vergeltungsanschläge bekannt, wenn sie auf dem Schlachtfeld in der Defensive sind. Kurdischen Kämpfern war es in letzter Zeit mit Unterstützung der USA gelungen, größere Gebiete im Norden Syriens vom IS zurückzuerobern. Vor einem Monat begannen sie mit einer Offensive in der Stadt Manbij. Ein Kämpfer der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG erklärte heute dem arabischen Nachrichtenkanal Al-Arabiya: Wir haben Teile im Süden der Stadt befreit. Mit Gottes Hilfe werden wir in den nächsten zwei Tagen die Stadtmitte unter unsere Kontrolle bringen. Wir sind nur etwa 100 Meter davon entfernt. Was uns bislang daran gehindert hat, sind die Sprengfallen, die der IS überall gelegt hat. Etwa 90 Kilometer südwestlich von Manbij wird an einer anderen Front gekämpft. Dort rücken die Regierungstruppen von Bashar al-Assad weiter auf den Osten von Aleppo vor. Anfang Juli hatten sie die letzte Versorgungsroute der Regierungsgegner abgeschnitten. Sie kontrollieren die östlichen Stadtteile, sind nun aber eingekesselt. Auch im Nordosten der Stadt verzeichne die Armee Geländegewinne, sagt ein Offizier der syrischen Regierungstruppen. Wir sind nördlich von Aleppo vorgerückt, in der Gegend von Khalidiyah und Castello, wo die syrische Armee bis zu 65 Gebäude unter ihre Kontrolle gebracht hat, wo die Aufständischen Schutz gesucht hatten. Viele von ihnen wurden getötet, einige sind in Richtung türkischer Grenze geflohen. Jetzt haben die syrische Armee und ihre Verbündeten das ganze Gebiet unter ihre Kontrolle gebracht. Für Hunderttausende Zivilisten in den umkämpften Gebieten hat sich die Lage in den vergangenen Wochen nochmals verschlimmert. Ein Zusammenschluss von 24 Hilfsorganisationen berichtete, mittlerweile seien mehr als 400.000 Menschen von humanitärer Hilfe abgeschnitten.
Ein Beitrag war das von Anne Almeling und mittlerweile sprechen einige Quellen sogar von mindestens 56 Toten und 160 Verletzten. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Jetzt ist sie also offiziell die Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei in den USA und die erste Frau in dieser Rolle, Hillary Clinton. Der Parteitag hat sie gekürt. US-amerikanische Außenministerin war sie ja schon, Senatorin des Bundesstaates New York auch und dann natürlich First Lady an der Seite ihres Gatten Bill Clinton. Und der hat seine Frau in einer flammenden Rede als Kandidatin angepriesen. Vom Parteitag der Demokraten in Philadelphia, Rolf Böhmann.
Es war ein Tag voller Stars beim Parteitag der Demokraten in Philadelphia. Meryl Streep, Alicia Keys und Elizabeth Banks waren in der Halle. Ein Dutzend weiterer Showbusiness-Größen hatte extra ein Musikvideo aufgenommen, in dem sie Clintons Wahlkampfsong vortrugen. Und sogar Hillary Clinton selber wandte sich zum ersten Mal direkt an den Parteitag per Videobotschaft.
I can't believe we just put the biggest crack in that glass ceiling yet.
Sie könne kaum glauben, dass es tatsächlich gelungen sei, den bisher größten Sprung in jene Glasdecke zu schlagen, die Frauen am Aufstieg hindert, sagte sie. Viele große Momente also und viel Star-Power. Und doch war der Star des Abends ein anderer. Es war Ex-Präsident Bill Clinton.
In the spring of 1971, I met a girl.
Bill Clinton erzählte von seiner Frau. Von der Frau, die jetzt Präsidentin werden will. Ein Leben voller Dienst an der Öffentlichkeit, so wie Clinton es beschrieb. Ein Leben gewidmet dem Fortschritt.
Well, she's insatiably curious. She's a natural leader. She's a good organizer. And she's the best darn change maker I ever met in my entire life.
Sie sei die Person, die besser als jeder andere, den er je in seinem Leben getroffen habe, wisse, wie man Wandel und Fortschritt herbeiführe, sagte Clinton. Und der Saal jubelte ihm zu. Aber nicht alle Delegierten. Der harte Kern der Bernie Sanders-Anhänger hatte nämlich den Saal verlassen, als ihr Held Bernie Sanders seine Niederlage einräumte und der Parteitag Hillary Clinton offiziell zur Präsidentschaftskandidatin machte. Umfrage und auch persönliche Gespräche beim Parteitag belegen, dass das eine Minderheit ist. Die große Mehrheit der Sanders-Anhänger will für Hillary Clinton stimmen bei den Wahlen im November. Und wenn es nur ist, um Donald Trump zu verhindern. Doch das Rennen könnte eng werden. Clinton wird alle Stimmen brauchen im Kampf gegen Trump. Die Partei sorgt sich, dass Bernie-Anhänger in ein drittes Lager wechseln könnten, zur grünen Jill Stein zum Beispiel, und Clinton damit wichtige Stimmen fehlen. Deshalb hört man auf dem Parteitag auch immer wieder den Ruf nach Unity, nach Einigkeit.
Hillary will be so good at it. In fact, I don't think there's ever been someone so qualified to hold this office.
Und auch Präsident Obama, der Hauptredner des heutigen Tages, wird das wohl einfordern. Vor allem aber wird er Werbung machen für die, wie er schon gesagt hat, nach seiner Meinung am besten qualifizierte Person, die sich je um die Präsidentschaft beworben hat, für Hillary Clinton.
Aus Philadelphia, Rolf Böhmann. Vor 8 Jahren haben die Demokraten mit Barack Obama den ersten afroamerikanischen Präsidentschaftskandidaten der USA gekürt. Der hatte zuvor Hillary Clinton in einem langen und harten Vorwahlkampf aus dem Rennen geschlagen. Jetzt schickt sie sich an, die Präsidentschaft doch noch zu bekommen, als erste Frau. Das ist eine große Herausforderung, Andreas Heuchler kommentiert.
Jetzt liegt es an Hillary Clinton. Sie muss, wenn sie morgen als erste Frau in der 240-jährigen US-Geschichte die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei annimmt, Überzeugungsarbeit leisten. Bei der eigenen Partei, wenn möglich auch bei den Anhängern der Republikaner. Sie sollte den historischen Moment genießen, der uns nach mehr als einer Dekade Angela Merkel vielleicht etwas exotisch vorkommt. Sie sollte die Frauenkarte spielen, wie Donald Trump ihr das vorwirft, aber nicht nur. Sie muss in Philadelphia als Mensch erscheinen, nicht als blitzgescheiter, hochnäsiger Politikroboter. Ehemann Bill Clinton hat es am Dienstag vorgemacht, hat erzählt, wie er sich verliebt hat, wie Hillary und er Eltern wurden und wie sich ihre langen politischen Karrieren entwickelten. Bill Clinton umarmte die riesige Parteitagsarena und das Fernsehpublikum. Hillary ist eine Ehefrau, eine Mutter, eine Streiterin für die Rechte von Frauen, Kindern, Minderheiten. Sie ist einfach die Beste für den Job. Es gab Jubel mehr für Bill als für Hillary. Vielleicht ist Zuwendung zu einem großen Publikum nicht zu lernen, aber vielleicht kann Hillary Clinton bei ihrem Ehemann Bill, bei Barack Obama und Vizepräsident Joe Biden, die beide heute sprechen werden, Enthusiasmus tanken. Es gibt keinen Zweifel. Der Parteitag der Demokraten ist im Gegensatz zur Krönungsmesse von Donald Trump letzte Woche in Cleveland eine Qualitätsveranstaltung. Die Musik ist besser, die Verkleidungen origineller, die Reden haben Substanz. Aber können Ex-Präsidenten, Vizepräsidenten, Außenminister, Bürgerrechtler, Senatoren und viele andere Hillary Clinton den Steigbügel halten? Nein, das muss sie selbst tun, weil die Amerikaner am 8. November viel mehr eine Person als eine Partei wählen werden. Clinton muss beweisen, dass sie die richtige Frau am richtigen Ort ist, wenn sie in der Wells Fargo Arena von Philadelphia ans Mikrofon tritt. Betrügerin Hillary, schreit Donald Trump und Millionen von Amerikanern jubeln, weil sie das System Clinton als verlogen entlarven, die Clintons als Leute, die seit Jahrzehnten schamlos Politik zu Geld machen. Die Bernie Sanders-Anhänger kommen von links. Clinton ist Kriegstreiberin, Freundin der Wall Street und der großen Unternehmen. In Philadelphia flossen Tränen, als Sanders die Wahl Clintons empfahl und die Aussichten seiner politischen Revolution trübe wurden. Zusammen sind wir besser, heißt das Motto des Parteitags. So ansprechend dieser Kontrast zu Trumps Republikanern erscheint, morgen muss es Hillary Clinton allein schaffen. Morgen wird sie sich als Mensch zeigen müssen, als vernünftiger Mensch mit sichtbaren, spürbaren Emotionen. Gelingt das nicht, wird die Geschichte der ersten Frau im Oval Office nicht zu Ende geschrieben werden.
Hillary Clinton ist Präsidentschaftskandidatin der Demokraten in den USA. Andreas Heuchler kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Seit die nationalkonservative Partei PiS in Polen regiert, hat sie demokratische Rechte und rechtsstaatliche Prinzipien zu beschneiden versucht, zum Beispiel die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts. Die EU in Brüssel hat das von Anfang an kritisiert. Im Streit um die Justizreform hat die Kommission der Regierung in Warschau jetzt ein Ultimatum gestellt. Aus Brüssel Andreas Meyer-Feist.
The rule of law. Is one of the pillars of our union.
Rechtsstaatlichkeit ist ein Grundpfeiler der Union, erklärte Kommissionsvize Franz Timmermans. Es ist wichtig für Bürger, aber auch für Unternehmen, dass sie von der Justiz geschützt werden und dass es unabhängige Gerichte gibt, die ihre Interessen wahren. Vor allem hier gibt es große Zweifel. Im Mittelpunkt das polnische Verfassungsgericht. Faktisch lahmgelegt, kritisiert die EU-Kommission. Nach ihrer Machtübernahme im vergangenen Jahr hatte die polnische Regierung, angeführt von der nationalkonservativen Partei für Recht und Gerechtigkeit, das Verfassungsgericht teilweise entmachtet und politisch nicht genehme Richter ausgetauscht. Das will die EU-Kommission nicht hinnehmen. Außerdem müssten Urteile auch veröffentlicht und umgesetzt werden. Nichts dürfe im Geheimen geschehen und die Justiz müsse unabhängig von der Politik arbeiten, ohne Gängelung und ohne Befehle von oben. Die polnische Regierung hatte zuletzt vor wenigen Tagen noch versucht, der EU-Kommission den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sie kündigte an, Teile der umstrittenen Justizreform umzuarbeiten, um Brüsseler Bedenken auszuräumen.
Fundamental concerns are still unresolved.
Grundsätzliche Bedenken sind noch ungelöst, erklärte EU-Kommissionsvize Timmermans. Wir raten der polnischen Regierung, etwas zu unternehmen und uns innerhalb von 3 Monaten über die Ergebnisse zu informieren. Die EU-Kommission hat das Verfahren gegen Polen schon Anfang des Jahres gestartet. Das erste Verfahren dieser Art gegen ein EU-Mitglied. Es soll sicherstellen, dass Grundwerte wie Gewaltenteilung, Meinungsfreiheit und Bürgerrechte überall garantiert werden. Das Verfahren gegen Polen könnte sich noch Jahre hinziehen. Auch wenn Brüssel die Rechtsstaatlichkeit in Gefahr sieht, bis hin zum Entzug der polnischen Stimmrechte im EU-Rat ist es ein langer Weg. Länger als 3 Monate. Für die schärfste Sanktion, die Brüssel verhängen kann, müssen alle anderen EU-Staaten zustimmen. Einstimmigkeit ist hier aber nicht zu erwarten. Ob das 3-Monats-Ultimatum die polnische Regierung also dazu bringt, von ihren Vorhaben abzulassen, ist völlig offen.
In der Türkei verfolgt Präsident Erdogan weiter alle, die seiner Regierung kritisch gegenüberstehen oder denen er das unterstellt. Zurzeit hat er besonders die Presse im Visier. Vor 2 Tagen hatte die Staatsanwaltschaft bereits Dutzende Journalisten zur Fahndung ausgeschrieben und heute hat es Haftbefehle für Mitarbeiter der Zeitschrift Zaman gegeben. Eine Hexenjagd sei das, kritisiert Reporter ohne Grenzen. Aus Istanbul Christian Buttgereit.
Die türkischen Behörden gehen weiterhin gegen Journalisten vor. Heute wurden Haftbefehle gegen 47 frühere Mitarbeiter der Zeitung Zaman erlassen. Nach Angaben eines Behördenvertreters sind neben leitenden Angestellten auch einige Kolumnisten der Zeitung betroffen. Was ihnen genau vorgeworfen wird, ist nicht klar. Jedoch galt die auflagenstarke Zaman als Sprachrohr der Gülen-Bewegung. Sie wird von der türkischen Regierung für den Putschversuch verantwortlich gemacht. Bereits im März hatten Polizisten die Zaman gestürmt. Viele Redakteure wurden entlassen und die Zeitung unter Zwangsverwaltung gestellt. Seitdem verbreitet sie überwiegend regierungsfreundliche Artikel. Es ist die 2. Welle von Haftbefehlen gegen türkische Journalisten innerhalb weniger Tage. Am Montag hatte die Staatsanwaltschaft die Festnahme von 42 Journalisten verschiedener Medien angeordnet. Während sich einige der Gesuchten im Ausland befinden, haben sich andere gestellt oder wurden festgenommen, darunter auch die prominente regierungskritische Journalistin Nazlı Ilıcak. Sie hatte unter anderem über Korruptionsermittlungen gegen Regierungsmitglieder geschrieben.
Aus Istanbul Christian Buttgereit. Die jüngsten Repressalien der Regierung in Ankara zeigen auch Folgen in Deutschland bei hier lebenden Türken bzw. Deutschen mit türkischem Migrationshintergrund. So sollen am Sonntag in Köln 10.000 Erdogan-Anhänger demonstrieren und in mehreren Protestzügen auch 1.000 Erdogan-Gegner. Das ruft immer mehr deutsche Politiker auf den Plan, die diese Kundgebungen am liebsten überhaupt nicht in Deutschland haben wollen. Und für die Polizei sind die Demonstrationen eine Mammutaufgabe. Aus Köln, Marco Schmitz.
Sicher ist, dass die Kundgebung der Union der europäisch-türkischen Demokraten im rechtsrheinischen Köln stattfindet. Die Zahl der möglichen Teilnehmer schwankt. Mal sind es 15.000, mal 20.000 Demonstranten, die kommen wollen, so die Polizei. Deshalb ist auch noch nicht klar, welche Auflagen die Behörde erteilt. Politiker verschiedener Parteien kritisieren die Großdemonstration am Sonntag. Türkische Innenpolitik hat auf deutschem Boden nichts zu suchen, sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Wer sich in der türkischen Innenpolitik engagiere, könne gerne Deutschland verlassen und zurück in die Türkei gehen, so seine Worte. Der CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach brachte sogar ein Verbot der Demonstration ins Spiel. Die Hürden für ein Versammlungsverbot sind bekanntlich sehr hoch, sagte er. Aber wenn die zuständigen Behörden konkrete Erkenntnisse hätten, dass es aus der geplanten Demo heraus zu Straf- oder gar Gewalttaten kommen könne, sollten sie einen Verbotsantrag ernsthaft prüfen. Die NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft äußerte sich ebenfalls unmissverständlich.
Wir beobachten mit großer Sorge, wie sich die Türkei immer mehr von den Prinzipien der Verhältnismäßigkeit und Rechtsstaatlichkeit entfernt und damit auch von der EU und den freiheitlich-demokratischen Prinzipien der internationalen Staatengemeinschaft. Meine Bitte an alle hier im Land lebenden Bürgerinnen und Bürger mit türkischen Wurzeln. Tragen Sie einen innenpolitischen Konflikt der Türkei nicht in Ihre Wahlheimat Nordrhein-Westfalen, in Ihre Familien, Ihre Freundeskreise und auch nicht in Ihre Herzen.
Die türkischstämmige SPD-Politikerin Lale Akgün aus Köln hat Sorge im Vorfeld der Demonstration der Erdogan-Anhänger. Sie spricht von einer aufgeheizten Stimmung.
Ich habe ehrlich gesagt große Angst, dass das, was man im Moment in der Türkei erlebt, auch in Köln stattfinden wird, dass nämlich die Anhänger von Erdogan sich mitten in Köln hinstellen und wenn von der Fethullah Gülen-Bewegung die Rede ist, von unten Todesstrafe, Todesstrafe rufen.
Ein Organisator der türkischen Großdemonstration sagt, dass nicht nur Erdogan-Anhänger teilnehmen würden, auch Mitglieder der Oppositionsparteien seien dabei. Man wolle gemeinsam friedlich für die Demokratie demonstrieren.
Russland ist des staatlich verordneten Dopings überführt worden und die russischen Leichtathletinnen sind gesammelt von den Olympischen Spielen ausgeschlossen worden. Sportler anderer Disziplinen, die gegenüber ihren jeweiligen Weltverbänden den Nachweis erbringen, dass sie nicht in das russische Staatsdopingsystem verwickelt sind, die dürfen dagegen in Rio starten. So hat es das Internationale Olympische Komitee entschieden. Präsident Wladimir Putin hat die Olympiamannschaft heute im Kreml getroffen. Aus Moskau Hermann Krause.
Am Mittag legten die Sportler am Grab des unbekannten Soldaten im Alexandergarten Kränze und Blumen nieder, dann zogen sie in den Kreml. Dort empfing der russische Präsident die voraussichtliche Olympiamannschaft im goldverzierten Georgiewski-Saal, ein Zeichen für die Wertschätzung. Dabei erhob er schwere Vorwürfe. Kurzsichtige, kleinkarierte Politiker würden den Sport nicht in Ruhe lassen. Wladimir Putin. Die konsequente Kampagne, die gegen unsere Athleten geführt wurde, hat nichts mit sportlicher Gerechtigkeit zu tun. Es wurden doppelte Standards angelegt. Plötzlich ging es um kollektive Verantwortung. Sogar die Unschuldsvermutung wurde verweigert. Mehrfach sprach Putin von Diskriminierung. Die Sperre vieler russischer Sportler basiere auf unbewiesenen Anschuldigungen. Das Vorgehen gegenüber den Leichtathleten sei unvereinbar mit Rechtsnormen und verstoße auch gegen den gesunden Menschenverstand. Zu Schaden gekommen sind nicht nur viele unserer Athleten, denen man keine konkrete Schuld nachweisen konnte. Es ist auch ein Schlag gegen den internationalen Sport. Das Fehlen der russischen Sportler in Rio wird die Wettkämpfe weniger spektakulär machen. Wir in Russland aber betrachten unsere Top-Sportler als Olympiasieger. Ausdrücklich lobte Putin das von Thomas Bach geführte Olympische Komitee. Das IOC habe sich ungeachtet des öffentlichen Drucks nicht an der Spaltung der olympischen Bewegung beteiligt. In seiner Ansprache vermied Putin jegliche Form von Schuldeingeständnis. Die zahlreichen Dopingfälle im russischen Sport wurden von ihm ignoriert. So konzentrierte er sich vorwiegend darauf, die komplette Sperre der Leichtathletikmannschaft zu kritisieren. Eingeladen in den Kreml wurden auch die Leichtathleten, die nicht nach Rio dürfen, aber die als dopingfrei gelten. So bekam die Stabhochspringerin und mehrfache Goldmedaillengewinnerin Jelena Isinbajewa die Gelegenheit zu reden, was sie dann auch unter Tränen tat. Für einige von uns wären es die ersten, für andere wie mich die letzten Olympischen Spiele geworden. Wir haben 4 Jahre lang trainiert, uns nicht geschont. Wir waren auf der Zielgeraden, da hat man uns den Traum genommen. Wir büßen nun für die Sportler, die verantwortungslos waren und gegen die Regeln verstoßen haben. Vermutlich werden an die 240 russische Sportler nach Rio reisen. In den letzten 48 Stunden hatten die russischen Verbände ihre Listen den internationalen Sportverbänden unterbreitet. 109 russische Sportler werden die Spiele verpassen, heißt es. Zurzeit ist das Schicksal von 38 Sportlern noch unklar. Entschieden wird über sie bis spätestens Samstag. Morgen früh um 6 Uhr Ortszeit soll das Flugzeug dann mit der deutlich geschrumpften russischen Mannschaft Richtung Rio starten. Russische Sportjournalisten gehen davon aus, dass Russland dennoch im Medaillenspiegel Chancen auf einen 5. Platz hat.
Das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.